1. Mose 8, auf den ersten Blättern der Bibel, Vers 1. Und der Katastrophe der Sintflut handeln die letzten beiden Kapitel. Und dann heißt es dort, da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit Noah in der Arche war. Und dann Vers 6. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ Noah eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu Noah in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat Noah die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu Noah um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden, aber er hatte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Vor Jahren hatten wir eine Freizeit am herrlichen Schweizer Urlaubsort. Es bleibt mir unvergesslich, in der ersten Nacht gab es großen Tumult. Einer der Teilnehmer war ein Mann mit einer ganz großen verantwortlichen Stelle in einem Wirtschaftsinstitut, hat einen völligen Kollaps bekommen. Man musste den Notarzt rufen, aber der hat an diesem Urlaubsort nur abgewinkt und sagt, das ist unser tägliches Geschäft. Wir müssen nachts immer raus. Das ist die erste Nacht, wenn die Manager Urlaub machen. Die kommen aus dem ungeheuren Druck ihrer Arbeit und haben noch den Kopf voll von den Terminen, von dem Misserfolg, von dem Streit, Entspannungen mit schwierigen Menschen. Sie haben Probleme, die sie nicht mehr lösen konnten, haben sie im letzten Moment aus ihrem Büro fortgestohlen und dann, hören Sie, wird es noch Kühe bimmeln, Totenstille, und da treten Körper durch und dann noch total andere Luft, Luftdruckveränderung und dann kollabiert der Körper. Es war letztlich gar nichts Schlimmes, aber doch, im Augenblick sah es ganz bedrohlich aus. Es ist ja tatsächlich so, wenn Sie Urlaub machen, ich sage das jetzt schon die ganzen letzten Sonntage, Sie haben es sich redlich verdient. Es ist ein Kampf heute, was man leisten muss. Und da steht einem oft das Wasser bis zum Hals und da geht es um Biegen und Brechen. Und da muss man kämpfen und manchmal ist man wie im Würgegriff und wird geschüttelt und weiß gar nicht mehr, wie man weiterkommt. Und das nimmt man noch mit in den Urlaub. Und deshalb habe ich für Sie die Geschichte von Noah ausgesucht. Das ist ganz wirklichkeitsfremd. Wo gibt's denn sowas in der Welt? Der Noah sitzt in seiner Arche, Tag für Tag in völliger Ruhe. In der Welt geht's doch hektisch zu. Ja, wo spielt denn das Ganze ab? Wo läuft denn dieses Schiff, diese Rettungsboje von dem Noah? Um ihn herum ist das Chaos. Um ihn herum ist Verderben. Es ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir unsere naiven Weltbilder ablegen. Die meisten Menschen unserer Zeit haben ein ganz naives Weltbild. Die Welt und der Kosmos ist von einer großen Harmonie. Stimmt doch gar nicht. Es gab Katastrophen in großer Zahl auch schon vor Jahrhunderten und vor Jahrtausenden. Und Menschen ringen um ihr Leben, sie schreien. Und da wird gekämpft und gerungen und gelitten und geweint. Und da wird gestorben. Der Noah lebt mitten in einer großen Todesflut. Und er selber ist geborgen, sicher, weil Gottes Hand ihn schützt und ihn umgibt und ihn birgt. Jetzt möchte ich Sie einfach fragen, kennen Sie das? Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Um sie herum ist die Aufregung und der Ärger und die Großen und sagen, ich bin ganz geborgen. Ich weiß, dass Gott bei mir ist und mich schützt. Es kann mir nichts geschehen, als was er zulässt und es muss mir zum Besten dienen. Der Noah ist ein Bild der Geborgenheit des Friedens, weil er weiß, Gott denkt an mich. Gott denkt an mich. Gott lässt mich nicht untergehen. Mein Leben ist geborgen in der Hand Gottes. Jetzt haben wir ein paar Fragen an den Noah. Die erste Frage, die mich bewegt, kann Gott uns nicht vergessen? Doch. Gott kann uns sehr wohl vergessen. Das ist das Schlimme in der Sintflutgeschichte. Dass es Gott reut, dass er uns das Leben gegeben hat. Gott sagt zwar, der größte Reinfall. Es war umsonst investiert. Das ist wichtig, dass man das weiß. Es liegt ein großer Ernst über all dem, was die Bibel sagt. Dass Gott sagt, ich will jede Erinnerung auslöschen. Ich will nichts mehr wissen. Ich will sie von mir tun. Gott kann der Menschen überdrüssig sein. Eines der schlimmsten Worte, das steht im Neuen Testament, Gott hat diese Welt dahingegeben in ihre eigene Zerstörung, in ihre Selbstzerstörung. Man wird ja oft, wenn man die Welt betrachtet, den Gedanken nicht los, das ist ja richtig mit Händen zu greifen. Gott hat diese Welt dahingegeben. Menschen schänden ihr Leben an sich selber. Man macht sein eigenes Leben kaputt und zerstört es und kümmert sich nicht drum, um das, was dann werden soll. Gott hat uns vergessen. Also Gott kann wohl unser vergessen. Und dann kommt es vor, dass Menschen Gott vergessen. Das erleben wir auch auf Schritt und Tritt. Menschen vergessen Gott. Leben in den Tag hinein. Wollen nichts mehr hören. Sagen, uns geht's doch gut. Was bekümmert mich das? Ich lebe mal drauf zu. Ich werde das schon sehen. Und auf einmal merkt man, wenn man beten will, da ist niemand, der mich hört. Das ist nur ein Zwiegespräch, das ist kein Zwiegespräch, ein Selbstgespräch. Da ist niemand da. Man hört nur seinen eigenen Schritt hallen im leeren Raum. Man kann Gott vergessen, man kann Gott auf die Seite schieben. Und jetzt steht bei Noah was ganz anderes da. Gott gedachte an Noah. Gott gedachte Noah. Haben Sie einmal erlebt, wenn Sie einsam waren, was das bedeutet hat? Wenn Sie einem Freund sagen, du denk an mich. Sie sind im Krankenhaus und haben Sorgen und da denkt jemand an Sie. Sie haben einen, der denkt an Sie. Aber es ist noch viel größer, was hier steht. Gott denkt an mich. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist ein Wunder. Weil es ist unterscheidet von all den anderen Leuten. Was ist denn mit dem Noah los, dass Gott an ihn gedenkt, mitten in dieser grausamen Gerichtsflut, die sich über die Welt ergießt? Jetzt haben wir die Frage, warum denkt Gott an den Noah? Also das ist kein Verdienst, wie wir manchmal vielleicht meinen, weil Noah besser war als andere. Das sagt ja die Bibel immer, das ist nicht der Grund. Sondern Noah fand Gnade vor dem Herrn. Was ist denn Gnade? Das heißt unverdiente Annahme. Das hat Gott ihnen so oft angeboten, Gnade. Das ist der einzige Weg, wo man Gott finden kann. Noah nahm die Gnade Gottes an. Das ist der Grund. Er hat sie nicht weggestoßen. Stoßen Sie die Gnade Gottes in Ihrem Leben nicht weg. Bis heute sucht sie Gott in seiner Güte. Und ich wollte, dass Sie in diesen Urlaubstagen Stille haben, Zeit haben. Es ist ja meist so, wenn man Urlaub macht. Ja, heute oft auch ein Fluch des Sonntags.
dass man sich so viel vornimmt, weite Fahrtstrecken, die man zurücklegt, Kulturprogramme, die man besichtigen will. Man kommt gar nicht zur Stille, dass sie darüber nachdenken können. Gott denkt an mich. Die Güte Gottes umgibt mich, gerade wenn wir so in Spannungszuständen leben, in der Angst, im Würgegriff, dass ich da weiß, Gott ist da. Er denkt an mich, er hat mich nicht vergessen. Wir haben es vorhin gehört, wie das in Israel eine Frage war, hat Gott mich denn nicht vergessen? Sie haben Bibeln dabei, schlagen Sie mal Psalm 25 auf. Sie können das dauernd finden in der Bibel. Die Frage, hat mich Gott nicht abgeschrieben, bin ich nicht vergessen? Nach dir, Herr, nein, das ist der Vers, Psalm 77 war das, der kommt nachher noch, 77, wo der Schrei kommt, Herr, lass mich nicht los. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Ich suche in der Zeit meiner Not den Herrn. Meine Hand ist ausgereckt. Vers 10, hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Hat Gott vielleicht Zion vergessen? Ist ja interessant, bei uns kommt immer in der Not. Wenn wir selber nicht mehr zurechtkommen mit unserem Leben, bei dem schlimmsten Todesangst sein, kommt die Frage, hat Gott mich vergessen? Hat Gott mich vergessen? So auch in dieser Schriftlesung vorhin, Jesaja 49. Und dann sagt Gott dieses Wort, ihr kennt das doch von den Müttern. Gott hat ein mütterliches Herz. Er kann doch das nicht vergessen. Es mag vielleicht irgendwo mal unter seltsamen Müttern vorkommen, dass sie ihr Kind vergessen. Aber ich kann dich doch nicht vergessen. Ich habe dich doch in meine Hände gezeichnet. Diese herrliche Zusage Gottes. Gott denkt an dich. Machen Sie das für Ihr Leben fest. Stoßen Sie die Gnade Gottes nicht weg. Das ist die schlimmste Sünde, die man tun kann. Die Gnade Gottes wegstoßen. Gleichgültig dran vorübergehen. Stoßen Sie sie nicht weg. Noah machte das fest. Noah wollte Gott gehören, sein Eigentum sein. Wie wunderbar hat Jesus immer wieder bestätigt. Wir hörten am letzten Sonntag von den Blumen auf dem Feld. Ihr seid ja viel mehr als sie, oder dann in dem wunderschönen Wort, wo Jesus sagt, denkt doch an die Spatzen. Die Spatzen unter dem Himmel. Man kauft 5 Stück im Discountpreis um 2 Pfennig. Und Gott sorgt für die Spatzen. Wie viel mehr für dich? Und dann eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Was mir das ein Trost ist, wenn die Haare so rausgehen. Verstehen Sie? Das ist alles unter Gottes Regie. Das ist nichts von Zufall. Neulich sagt mir bei einem Besuch eine Frau ganz empört, da können Sie ja noch wohl sagen, dass Gott sich um unsere Haare kümmert. Genau das. Ich möchte, dass Gott sich um die Details meines Lebens kümmert. Solch einen Gott haben wir, dem nichts so unwichtig und so unbedeutend ist. Gott kümmert sich um mich. Kann mich Gott nicht vergessen. Die, die seine Gnade annehmen, kann er nicht vergessen. Aber wenn die Angst umgeht, das ist meine nächste Frage. Aber wenn die Angst umgeht, wir sind ja alle von der Angst gepackt, möchte ich es nochmal sagen, der Blick in die Natur ist ja wunderschön, was Sie an schönen Dias aus dem Urlaub mitbringen. Und wenn man die ansieht, das sind ja Bilder. Das Meer und die Schneeberge und die Wiesen und die Blumen und die Tiere und die Täler und die Wiesen und die Wälder und was Sie alles aufnehmen und darstellen. Und selbst das, was Menschen gebaut haben, aber es kann uns nicht trösten. Wir können uns daran freuen, aber es kann uns nicht trösten in der Angst unseres Lebens. Unser Jahrhundert hat die großen Schockwellen erlebt. Kann überhaupt niemand verstehen, was in den grauenhaften Weltkriegen geschehen ist. Ich habe neulich Enkelkinder auf den Schoß gesetzt und habe ihnen von der Zerstörung Stuttgarts erzählt und dann Bilder gezeigt. Die guckten bloß, das kann doch nicht sein, das ist die Königstraße gewesen. Das haben wir alles erlebt. Millionenfaches Morden von Menschen, was ist hinter jedem Einzelschicksal? Und in dieser ganzen Erschütterung unserer Welt, was ist denn diese Welt? Eine unheimliche Welt, eine bedrohliche Welt, das empfinden Sie ja ganz richtig, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man Nachrichtensendungen ansieht. Was ist denn die Welt, in der es drunter und drüber geht? Da tröstet mich nicht auch die Blumenwiese oder das schöne Antlitz einer Milchkuh oder eines Schneebergs oder von Meereswellen. Was tröstet mich denn? Nicht der Blick in die Natur. Was tröstet mich denn? Dass Gott meiner gedenkt und Gott mich nicht vergisst. Jesus hat prophezeit, es wird in den letzten Tagen sein wie in den Tagen Noahs. Wenn Sie in Ihrer Bibel schauen, Lukas 17, Vers 26, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten. War überhaupt nichts Böses. Was war denn die Schuld? Sie haben Gott vergessen. Sie lebten für sich dahin. Und das Organ, wo sie Gottes Stimme hätten vernehmen können, war verkümmert. Wo kann ich denn den Frieden finden in den Ängsten der Welt? Also nochmal, nicht durch den Anblick der Natur. Wenn Leute sagen, ich gehe lieber statt im Gottesdienst, gehe ich lieber im Wald spazieren. Ich gehe auch gerne im Wald spazieren. Aber was mich tröstet in den Anfechtungen, ist das Reden Gottes. Und wenn Sie wissen wollen, was Besondere beim Noah war, wenn Sie den Bibelbericht genau lesen, er war ein hörender Mensch. Die Stimme Gottes. Das hat der Noah gehalten. Das hat der Noah durch die Flut des Gerichtes und der Zerstörung hindurchgeführt. Und es ist erschütternd, wenn heute wieder unsere Ohren und Herzen verfetten im Wohlstand und wir nicht mehr hören können auf die Stimme Gottes. Dann wird es schlimm. Dann gehen wir mitunter in jenen letzten Tagen, die so ähnlich sind wie die Tage Noahs. Weil die Welt keine Zukunft und keinen Frieden hat, sondern die Hoffnung der Menschheit nur in der Wiederkunft Jesu ruht. Und damals geht die Welt unter im Chaos der Mächte, der selbstzerstörerischen Mächte, die mitten in dieser Welt ja wie angelegt sind, die man bloß anbohren muss und dann bricht das alles heraus. Und das kennen Sie, wir haben das jetzt ein paar Mal schon gesagt, aus Ihrem eigenen Leben und Herzen, wie diese selbstzerstörerischen Mächte in unserem Leben wüten können. Wenn ich von Gott los bin und die Trennung von Gott habe, dann plötzlich kommt alles durcheinander. Da wird Liebe zu Hass und da werden die guten Gedanken zu bösen Gedanken und plötzlich wird ein Mensch sein Wesen und sein ganzes Gesicht verkehren. Und da war ein Noah, ein Hörender. Das Einzige, was man sagen kann, hören auf die Stimme Gottes. In dieser großen Angst, die umgeht, da will ich hören auf das, was Gott mir sagt. Und Gott spricht zu diesem Noah, einen schwachen Mann, einem hilflosen Mann. Um ihn her stirbt alles, fällt alles zusammen. Wir hatten ja in Stuttgart ein eindrucksvolles Denkmal, oben mit dem Monte Scherbellino, wenn man darauf geht und diese großen Steine sieht, die einmal vielleicht ein großes Bankgebäude geschmückt haben, eine schicke Villa, und jetzt liegen die Steine übereinander getürmt. Das ist ja für unsere Generation so eindrucksvoll. Worin kann ich mich denn bergen? Ich will das Ihnen sagen, weil Sie viele Ängste haben, ob das gesundheitlicher Art sind, Berufssorgen und menschliche Sorgen. Sie können sich nur bergen, indem Gott, der den Noah rief, bei dem ein Noah Gnade findet. Und der Noah blickt nicht auf die zerstörerische Welt um sich herum. Er blickt nicht auf das Elend und auf das Grauen. Es ist manchmal bei uns so, dass wir uns wie festkrallen an all dem Schweren und Unheimlichen, was geschieht. Was gibt es alles Scheußliches? Noah hat oben in seiner Arche eine Luke. Das ist mir wie ein Sinnbild. Können Sie so aufblicken, aus Ihrer Not, getrost aufblicken, die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und dann kommt die Stunde, nach 5 Monate warten, dass Gott zu ihm redet, sagt Noah. Und dann steigt Noah aus der Arche schließlich. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein, ganz plötzlich. Schau nicht auf das Schreckliche. Ich habe vorhin Psalm 24 genannt. Da steht ein anderes schönes Wort im Psalm 24. Da geht es um unseren Fuß, der im Netz hängen bleibt. Kennen Sie das? Da hat man sie verheddert mit dem Fuß. Psalm 25, Vers 15 ist es. Da heißt, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Es ist so eine Gefahr, dass man immer die Augen auf das Netz richtet, wo der Fuß sich verfangen hat. Und dann will man sich selber befreien, statt dass man die Augen stets auf den Herrn gerichtet hat. Weil der Herr es ist, der unseren Fuß aus dem Netz zieht. Hat er Noah begriffen? Ich kann mich nicht selber retten aus den schlimmen Schlingen, die sie um einen Fuß herumranken. Aber der Herr wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Das will ich Ihnen heute sagen, im Blick auf das, was Sie bedrückt und was Ihnen Not macht. Der Herr wird Ihren Fuß aus dem Netze ziehen, wenn Sie den Blick stets auf den Herrn gerichtet haben. Meine Augen blicken stets auf den Herrn. Noah hat seine Luke oben offen. Hat die ununterbrochene Verbindung mit seinem Herrn. Das ist der Adel unseres Lebens. Wir brauchen das im Urlaub, diese Stille vor Gott, dieses Reden mit Gott. Und dann, wenn Sie wieder eintauchen in Ihre schwierigen Aufgaben, Ihres Lebens und Ihres Berufes, Sie brauchen diese Stille vor Gott. Und nur da können Sie Atem schöpfen. Sie wissen, wenn Sie wissen, Gott denkt an mich. Und noch das Letzte, wir sollen leben, der Noah klettert nachher aus seiner Arche, der Boden ist noch matschig, wo er aussteigt, und da baut er einen Altar. Und er singt seine Loblieder. Wir Christen singen Loblieder in einer unheimlichen Welt. Wir singen unsere Loblieder in einer Welt, in der gestorben und gelitten wird, gekriegt und gekämpft wird. In der mit Ellbogen gekämpft, in dem unendlich viel Leid geschieht. Wir singen unsere Loblieder, weil wir es Menschen zurufen wollen, dass jeder, der will, Gottes Güte erfahren darf. Und die Hände Gottes ausgestreckt sind, da lässt der Noah eine Taube aus dieser Luke herausfliegen. Die Taube kommt dann schließlich zurück und hat einen Ölzweig im Mund. Es ist witzig, wie dieses Bild der Taube mit dem Ölzweig alle Menschen dieser Welt begeistert. Also die schlimmsten Diktaturen, die es in dieser Welt gab, die haben sich am liebsten geschmückt mit der Taube im Ölzweig. Bestimmt noch Symbol der Terrorkommandos werden. Das ist der UNO und wo man alles in der Friedensbewegung, Taubenölzweig, alle machen das. Und wir wollen sagen, Leute, schön, dass ihr aus der Bibel was begriffen habt, aber Taube mit dem Ölzweig allein macht es noch nicht. Taube, da ist was dahinter. Da ist der schenkende, gütige Gott und Herr mit seiner großen Liebe, der dich sucht. Wenn du den nicht siehst, wenn deine Augen nicht auf den Herrn gerichtet sind, nützt alle Taube nichts. Gibt sonst keine Friedenstaube. Die ist hier entlehnt. Übrigens Regenbogen ja auch ist diese Geschichte. Und der Ölzweig. Ich muss dahinter sehen auf den Gott und Herrn, der mich sucht, der mich mit seiner Liebe begleitet und den ich finden darf. Und jetzt möchten Sie wissen, wo weiß ich denn das? Ja, jetzt bei einem Besuch, wie wir auch so mit einem schwerkranken Alten miteinander sprachen, und ich weiß, er hat sicher im Glauben noch nie so richtig Ja dazu sagen können, habe ich ihn gefragt, denken Sie vielleicht doch heimlich, das sei alles nur Lug und Trug, von mir so dahergeschwätzt als Seelentrost, nickt er. Sag bloß, dass Sie wissen, wenn ich Ihnen das sagen würde, dann wäre es der allerschlimmste Betrug, der in dieser Welt je geschehen ist. Schlimmer als alle anderen Untaten. Wenn man Menschen etwas zusagt, sie täuscht über die realen Wirklichkeiten, ich kann es nur von Herzen sagen und sagen, ich stehe dahinter. Und Sie dürfen es erleben und erfahren, dass dieser Gott auch mitten in den unheimlichen Gerichtszeiten dieser Welt Menschen begegnet mit seiner Güte und Liebe. Lassen Sie mich schließen mit dem einen Bild, wie damals am Karfreitag neben Jesus ein ganz schlimmer Mörder neben Jesus hängt. Er hat Abscheuliches in seinem Leben gehabt. Es war ein zerstörtes, wüstes, schmutziges Leben. Und er wendet sich sterbend zu Jesus. Er kann gar nichts mehr in seinem Leben in Ordnung bringen, wie Sie das immer so lieb wollen. Er kann gar nichts mehr gut machen. Er sagt bloß noch, Herr, denk an mich. Und Jesus sagt, wahrlich, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Diese Verbindung, die die Gnade schafft, die mich hält, die mich trägt, die kann gar niemand ungeschehen machen. Die ist real und wirklich, in der kann ich mich bergen, weil sie besiegelt ist durch das Blut Jesu, durch seinen Opfertod. Ist es ganz fest für Sie, dass Sie es wissen, Gott denkt an mich. Der Welt gibt es ein Vergessen, aber Gott denkt an mich. Und es gilt am allermeisten, wenn mein Atem weicht und wenn die liebsten Menschen ich verlassen muss, gilt es, ich bin geborgen in Zeit und Ewigkeit. In der Liebe Jesu meines Herrn. Amen.